Ich mag Nähe. That is me too weit weg. Ich bin gerne hier, sehr gerne, weil ich mit euch Jesus erleben will. Darum sind wir hier. Da sitze ich vor dem Fernseher, die 20 Uhr Nachrichten sind dran und die Top-Meldung kommt. Alarmrede vom UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Ich zitiere: Die Welt muss aufwachen. Die Menschheit befindet sich am Abgrund und bewege sich in eine falsche Richtung. Die Welt sei niemals zuvor so stark und so tief gespalten gewesen wie heute. Ich bin hier, zum Alarm zu schlagen. Die Welt muss aufwachen. Unsere Zukunft ist düster. Soweit Antonio Guterres. Die Zukunft ist düster. Unsere Zukunft, die Zukunft der Christen, ist nicht Weltuntergang, ist nicht neue Katastrophen. Unsere Zukunft heißt, Jesus kommt. Das ist unsere Hoffnung. Vor einiger Zeit habe ich die Diagnose bekommen, Krebs. Und der Arzt sagte, naja, ich sage, und? Mehr nicht. Wenn ich nicht mehr da bin, dann bin ich am Ziel. Gott sei Dank. Und ich hoffe bald. Nicht, dass ich das Leben nicht liebe und nekrophil bin und den Tod liebe, aber ich freue mich endlich, Jesus zu sehen. Die Zukunft ist düster. Unsere Zukunft, Jesus kommt. Das ist unsere Hoffnung. Das ist immer ein Thema der Hoffnung. Die Zukunft, dass Jesus kommt, ist Hoffnung. Und das Neue Testament nennt diese Kraft, diese Hoffnung, als eine wichtige, wichtige Kraft, um unser Christsein zu leben. Diese Hoffnung zu haben. Da gibt es einen Mann, Martin Luther King, Baptistenpastor, ermordet. Ihr wisst es. Der hat die amerikanische Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Und was war seine Kraft? Ich sage das mal in Englisch. I've seen the coming of the glory of the Lord. Ich sehe die Herrlichkeit des Herrn kommen. And I have a vision. Das war die Kraft. Dieser Blick in die Ewigkeit, den Blick auf den kommenden Herrn, war eine gewaltige Kraft, die so groß war, um eine ganze Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Der Herr, der da war, der da ist und der da kommt. Die Wiederkehr des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit, die Vollendung des Reiches Gottes, ist fundamentaler Bestandteil christlichen Glaubens. Paulus sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten Menschen unter den So sind wir die elendsten unter allen Menschen, 1. Korinther 15, 9. Wenn Kreuz und Auferstehung Jesu überhaupt eine Welt und einen Geschichtsbezug haben soll, muss es heißen, Fortsetzung folgt. Nun möchte ich ein bisschen, bevor wir nach Matthäus 24 gehen, und ich hoffe, ihr habt eine Bibel mit, wer nicht, der geht nach Hause und holt eine. Nein, ist wieder ein Scherz. Ich möchte ein paar einleitende Gedanken zur biblischen Prophetie geben. Zur biblischen Prophetie, besonders zur neutestamentlichen Prophetie, beschäftigt man sich ja nicht täglich mit. Und darum gibt es da so manche Fragen und manche Irre und Wirrungen. 2. Petrus 1, 16 bis 19 steht, wir haben uns nicht auf geschickt erfundene Märchen gestützt, als wir euch das Kommen unseres Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit bekannt machten. Wir haben uns also nicht auf Märchen gestützt, als wir euch das Kommen des Herrn bekannt machten. Jetzt sagt er weiter, die Voraussagen der Propheten sind zuverlässig und ihr tut gut darauf, auf sie zu achten. Ihre Botschaft, die prophetische Botschaft, ist für euch wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell macht. Wenn wir die prophetischen Schriften sorgsam beachten, dann wird eines passieren. Der Morgenstern wird in deinem Herzen aufgehen.
What is that then?
Wenn ich dich jetzt so fragen würde, sag mal, ist der Morgenstern schon in deinem Herzen aufgegangen? Du, was sagst du dann?
Habe ich ja noch nie gehört.
Was ist denn das? Aber das passiert, wenn wir uns mit den prophetischen Schriften des Neuen und Alten Testament wirklich beschäftigen, sorgsam beachten, sagt die Bibel, dann wird hier was in unserem Herzen passieren. Der Morgenstern wird aufgehen. Was bedeutet das denn? Der Morgenstern ist der erste Stern am Himmel. Und wenn der aufgegangen ist, weiß man, jetzt geht die Sonne auf. Wenn der Morgenstern in deinem Herzen aufgegangen ist, dann weißt du, Jesus kommt bald. Das ist jetzt kein Trick, da gibt es keine Taste für, dass es passiert. Das ist ein geistliches Ereignis, immer wenn du dich mit prophetischen Schriften beschäftigst. Und an diesem Abend tun wir das, kann etwas in deinem Herzen passieren. Boah, Jesus kommt. Das kann man nicht machen, begeist du das. Es ist zu wissen, das ist die wichtigste und die nächste Sache, unser Herr kommt. Nun gibt es viele Religionen auf dieser Erde, und die meisten Religionen haben heilige Bücher. Aber kein Buch außer der Bibel sagt etwas über die Zukunft aus. So hat Mohammed nie Aussagen über die Zukunft gemacht, auch Buddha nicht, auch nicht Konfuzius. Keine andere Religion hat diesen Aspekt, dass etwas über die Zukunft gesagt hat, wie die christliche Religion. Welch ein Fund haben wir? Und es gibt kaum einen Menschen auf dieser Erde, der nicht interessiert ist, was passiert denn jetzt? Was haben wir für einen Fund? Für eine Vollmacht, das biblisch zu sagen, was passieren wird. Wenn wir die prophetischen Schriften der Heiligen Schrift nicht benutzen und ernst nehmen, dann verlieren wir einen der ernsthaftesten und größten Argumenten, die unseren Glauben bekräftigen. Es gibt kaum einen Menschen, der nicht wirklich wissen will, was passiert nun. Der Gott der Bibel ist einzigartig. Und die Art und Weise, wie unser Vater im Himmel, wie unser Gott einzigartig ist, ist, dass er das Ende vom Anfang voraussagt. Jesaja 46, 9 bis 10, denkt an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr, ich allein bin Gott und sonst keiner, niemand ist mir gleich, ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Das ist die Einzigartigkeit unseres Gottes. Er ist ein Gott, der sie die Dinge voraussagt. Gott sagt voraus, was passieren wird, obwohl es noch nicht stattgefunden hat. Das ist ein Ausdruck der Einzigartigkeit Gottes und zugleich einer der stärksten Argumente für unseren Glauben. Nun kann ich mir wirklich vorstellen, und durch manches Gespräch weiß ich das, dass die prophetischen Schriften der Bibel, zum Beispiel die Johannes-Offenbarung, für manchen doch etwas oder sehr verwirrend ist. Macht ja nichts. Ich möchte eine Hilfe geben, wie ein bisschen du zu Hause oder wir in der Gemeinde die prophetischen Schriften besser lesen und besser verstehen können. Ich möchte ein einfaches Beispiel gebrauchen. Stell dir vor, es ist Biologieunterricht, schon lange her. Magst du nicht so die Bio, nicht? Ich merke das gerade, du lächelst. Und der Lehrer kommt mit allen Knochen eines menschlichen Gerippes, schmeißt es so in einen großen Korb und sagt einem Schüler oder einer Schülerin, nun setzen wir alles wieder zusammen, diese menschliche Gerippe. Eine hochkomplizierte Aufgabe. Um es geschickt zu machen und richtig zu machen, gibt es einen Teil des Leibes, mit dem du beginnen musst. Und wenn du diese Knochen richtig zusammengesetzt hast, geht alles automatisch. Du musst mit der Wirbelsäule beginnen. Wenn du die Wirbelsäule richtig hast, dann ist es verhältnismäßig leicht, alle Knochen zusammenzusetzen. Ich bin immer noch dabei, wie lege ich die Prophetie aus? Eine kleine Hilfe. Aber wenn du mit dem Knochenfinger der linken Hand beginnst, bist du noch Jahre beschäftigt, das Gerippe wieder zusammenzusetzen. Und ich glaube, dass es in der Heiligen Schrift
ganz große Knochen gibt, die in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt sind, du erfolgreich sein wirst im Verstehen prophetischer Schriften. Und ich glaube, es gibt eine solche Wirbelsäule, ein solches Rückgrat prophetischer Wahrheit. Und dieses prophetische Wort, diese prophetische Wirbelsäule wurde vom größten Propheten aller Propheten je gegeben, von Jesus selbst. Von Jesus selbst. Es ist die allerletzte Lehre und Predigt an seiner Jünger von seiner Wiederkunft. Matthäus 24. Das ist die prophetische Wirbelsäule. Wenn wir sie verstanden haben, setzt sich alles zusammen. Meistens steht in der Bibel so Überschriften, die stehen ja nicht von der Ursprache drin, die haben Menschen drüber gesetzt. Endzeitrede Jesu, halte ich falsch. Es ist eine Predigt über die Zukunft. So muss man es sehen. Matthäus 24. Und so möchte ich mit euch nun Matthäus 24 auslegen, den ersten Teil. Und ich hoffe, dass der Morgenstern aufgeht. Ich lese Matthäus 24, 1 bis 2. Als Jesus den Tempel verlassen wollte, kamen seine Jünger und wollten ihm die ganze Tempelanlage zeigen. Und Jesus sagte, ihr bewundert das alles? Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Jesus ist mit seinen Jüngern im Tempel. Und die Jünger zeigen Jesus die Pracht des Tempels. Es war ein gewaltiges Bauwerk. Ihr müsst euch denn daran erinnern, dass der Tempel der ganze Stolz des jüdischen Volkes war. Das war das mehr als das siebte Weltwunder. Dieser Tempel war das Zeichen, das Zentrum des gesamten jüdischen religiösen Lebens. Der Tempel war der Beweis ihrer einzigartigen Beziehung zu Gott. Dieser Tempel wurde als eines der Wunder der alten Welt bezeichnet. Und die Jünger zeigen Jesus diese Pracht. Es muss wirklich herrlich gewesen sein. Und sie wollten, dass Jesus, sie wollten so gerne, dass Jesus beeindruckt ist, dass Jesus staunt und sagt, boah, da habt ihr was gemacht. Darum zeigten sie das. Sie wollten doch, dass Jesus beeindruckt ist. Aber seine Reaktion war ein gewaltiger Schock. Stellt euch das mal vor, was die Jünger hören müssten. Er sagt, das wird alles zerstört werden. Hier wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und in weniger als einer Generation wurde das Wort Jesu erfüllt. Tempel, alle. Und die Jünger waren fertig. Das war wie ein Schlag in den Magen. Was? Das soll hier alles kaputt gehen, Jesus? Und nun wollten die Jünger mehr wissen. Sie wollten mehr wissen. Sie verließen den Tempelbereich, gingen über den Bach Kidron auf den Ölberg hinauf. Von dort blickt man bis heute auf den Tempelberg. Und jetzt sind diese Jünger, die so geschockt sind, mit Jesus alleine und stellen Fragen. Da müssen wir uns unterhalten, Jesus. Das musst du uns näher erklären. Und sie hatten eine Frage, von der sie dachten, es wäre eine Frage, Singular. Aber sie stellten zwei Fragen eigentlich. Matthäus 24,3 finden wir diese Frage. Und sag uns, wann wird das geschehen und woran werden wir erkennen, dass du kommst und das Ende der Welt da ist? Sie konnten also nicht glauben, dass nicht zugleich mit der Zerstörung des Tempels auch die Welt zu Ende geht. Das war für sie eine Sache. Darum war das ihre Frage. Die dachten, sie stellt eine Frage, das mit dem Tempelzerstörung. Und ja, dann kommst du ja dann wieder. Sie konnten einfach nicht glauben, dass der Tempel zerstört würde, ohne dass gleichzeitig die Welt zu einem Ende geht. Der Tempel wurde im Jahre 70 nach Christus zerstört. Aber das Zeitalter ist nicht zu Ende gegangen. Jesus ist nicht wiedergekommen. Sie haben gedacht, dass sie eine Frage stellen. Tatsächlich stellten sie zwei. Die erste Frage, wann wird das geschehen? Tempelzerstörung. Tempelzerstörung. Und die zweite Frage war, was wird das Zeichen sein, dass du wiederkommst, damit das Ende dieser Welt kommt. Und ich werde euch das Zeichen sagen. Zeichen bedeutet, ich sehe etwas, ich erkenne etwas und dann weiß ich, aha, Morgenstern ist aufgegangen. Jesus hat beide Fragen beantwortet, wann wird der Tempel zerstört und was wird das Zeichen deines Kommens sein? Die Antwort zur zweiten Frage, wann wird das Zeichen deiner Wiederkehr und das Ende der Welt sein, finden wir in Matthäus 24, damit beschäftigen wir uns. Und die Antwort zur ersten Frage, die Tempelzerstörung, finden wir in Lukas 21. Damit beschäftige ich mich nur am Rande. Wir gehen also zu Matthäus 24, um die Antwort auf diese zweite Frage der Jünger zu finden. Was ist das Zeichen deiner Wiederkehr und das Zeichen des Endes der Welt? Wir achten bitte darauf, die Jünger fragen nicht im Plural, im Mehrzahl, was werden die Zeichen sein, sondern sie fragen Singular, was wird das Zeichen? Ein eindeutiges Zeichen, wenn das erscheint, ist Jesus, kommt Jesus. Nicht viele Zeichen, sondern ein Zeichen. Und Jesus gibt eine Antwort. Lasst uns die Antwort betrachten, die Jesus gegeben hat. Ich lese Matthäus 24, Verse 4 bis 5. Seid auf der Hut, lasst euch von niemand täuschen. Viele werden mit meinem Anspruch auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Damit werden sie viele irreführen. In jedem Bereich, in der die Heilige Schrift in den prophetischen Schriften über das Ende der Welt spricht, warnt die Bibel immer, immer, immer vor Irreführung und Verführung. Ich glaube nicht so sehr an eine geistliche Erweckung, dass tausende Millionen wieder zu Jesus kommen. Ich meine an eine satanische Erweckung, die wird kommen. Verführung, Verführung, Verführung. Und es wird immer schwieriger, im Glauben zu bleiben. Ich will keine Angst damit machen, aber ich sehe, wie viel Oberflächlichkeit im Glauben ist und wie viele den Glauben verlassen. Es gibt sehr, sehr starke Kräfte der Irrung führen heute, die schon freigesetzt sind und arbeiten. Und jeder von uns muss wachsam sein. Seid auf der Hut, sagt Jesus, seid auf der Hut. Das bedeutet nicht, seid hellwach, seid konzentriert, seid wachsam. Jeder einzelne von uns muss sehr wachsam sein vor dieser Irreführung. Diese Irreführung hat einen neuen, modernen Namen, Fake News Time. Habt ihr den Namen schon mal gehört, Fake News? Irreführung. Das geht überall. Und wir werden mehr und mehr eine Erweckung der Lüge erfahren. Satan wird ja auch Vater der Lüge genannt. Von ihm werden Lügen um Lügen in diese Welt gesetzt. Ihr wisst, dass das Wort Christus im Griechischen das hebräische Wort Messias ist. Wir verstehen den Text besser, wenn wir sagen, dass viele kommen werden und sagen werden, ich bin der Messias. Und wiederum war Jesus der wahre Prophet. In der jüdischen Enzyklopädie stehen mindestens 40 falsche Messiasse, die nach Jesus gekommen sind und behauptet haben, sie sind der wahre Messias. Und jeder einzelne von diesen falschen Messiassen hat eine Menge Leute verführt. Ich lese weiter, Matthäus 24, 6. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen. Nun sagt Jesus, aber das ist nicht das Ende. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen. Aber das ist nicht das Ende. Ab Vers 6 gibt uns Jesus einen gesamten Überblick über das kommende Zeitalter. Das gesamte noch kommende Zeitalter wird gekennzeichnet sein durch Ruhelosigkeit, durch Kriege und durch Gerüchte von Kriegen, sagt er. Aber das wird nicht das Zeichen, dass, es geht ja um das Zeichen, dass das Ende schon da ist. Jesus sagt, hinter diesen Ereignissen mit Krieg und so weiter, das ist noch nicht das Ende. Und nun kommt etwas sehr Wichtiges. Die Verse Matthäus 24, 7 bis 8 sind sehr, sehr wichtig jetzt. Ich möchte euch besonders bitten, aufzupassen. Denn diese Verse, Matthäus 24, 7 bis 8, bezeichnen einen Übergang. Jetzt passiert was. Jetzt passiert was. In diesen Versen 7 bis 8 redet Jesus von etwas, was er, merkt euch bitte diesen Namen, Geburtswehen nennt. Er spricht auf einmal von Geburtswehen. Jetzt kommen die Dinge, die anzeigen werden, dass eine Geburt stattfinden wird, das Reich Gottes vollendet werden. Und ich lese die Anfänge dieser Geburtswehen, Matthäus 24, 7 bis 8. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, einen Staat den anderen angreifen, es wird überall Hungersnöte und Erdbeben geben, das alles, und nun sagt Jesus, ist der Anfang vom Ende so wie der Beginn der Geburtswehen. Ich möchte die ersten Geburtswehen, also ein neuer geschichtlicher Abschnitt, auf folgende Weise auflisten. Erstens sagt Jesus, internationale Kriege, kein Weltkrieg mehr, sondern ein Staat gegen den anderen, sagt er, ein Volk gegen das andere. Dann Hungersnöte, sagt Jesus, durch Inflation. Offenbarung 6, Vers 6, da hörte ich eine Stimme, die aus dem Kreise der vier Gestalten zu kommen schien, für den Lohn einer ganzen Arbeitstages gibt es nur noch ein Kilo Weizen. Das, was inflationär ist, für den Lohn eines Arbeitstages bekommt man nur ein Kilo Weizen. Was ist zurzeit der höchste Preis? Weizen und Öl. Hungersnot also durch Inflation. Und dann sagt Jesus noch ein weiteres Wehenzeichen, Erdbeben. Ja, Erdbeben. Ich sage euch meine Überzeugung, und es steht dem euch natürlich frei, dem zuzustimmen oder sie abzulehnen, was meine Überzeugung ist. Ich persönlich glaube, dass die Zeit der Geburtswehen, die Jesus vorausgesagt hat, angebrochen ist. Wir stehen am Anfang der Geburtswehen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wie bei einer natürlichen Geburt, warum gebraucht Jesus hier den Begriff Wehen? Ich war bei der natürlichen Geburt meiner Söhne dabei. Ich habe drei davon. Alle laufen mit Jesus, wunderbar. Und ich hoffe, die Mütter können das bestätigen, wie das mit Wehen ist. Wenn die Geburtswehen beginnen, dann fängt alles normalerweise so an, dass die Wehen an Intensivität zunehmen und im Zeitabschnitt immer kürzer werden. Sie werden immer kräftiger und immer kürzer. Das ist das typische Zeichen von Wehen. Nun sagt Jesus, genauso wird das passieren. Die Dinge, die ich euch sage, werden immer intensiver werden und sie werden immer schneller kommen. Das ist das typische von Wehen. Die Geburtswehen werden intensiver, sie kommen in kürzeren Abständen und es wird von jetzt bis zum Zeitpunkt, an dem die Geburt stattfindet, nicht abnehmen. Wenn wir eines nicht tun können, lieber Gott, ich will keine Wehen mehr haben, stopp die doch bitte. Geht das bei der Frau? Ich will das nicht haben. Nein, wenn es mal losgegangen ist, dann geht's los. Es ist nicht mehr zu stoppen. Du kannst den Prozess nicht aufhalten, umdrehen. Es muss alles zu einem natürlichen Ende und Ausgang und Ziel kommen. Und genau das ist das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, in der Wehenzeit. Die Geburtswehen, die zur Geburt des Reiches Gottes auf Erden führen, zur Vollendung also, und das Ende dieser Weltzeit, dieses Äon bedeutet, die Geburtswehen, dass die Sonne aufgeht, haben schon begonnen. Und sie werden immer intensiver und schneller. Was noch zu den Geburtswehen gehören, lese ich Matthäus 24, 9 bis 11. Dann wird man euch ausliefern in der Zeit der Geburtswehen. Und jetzt kommen Dinge, die habe ich gar keine Lust vorzulesen, weil sie sehr unangenehm sind. Und das widerspricht mir ein bisschen, weil ich so gerne Evangelium sage, frohe Botschaft. Aber das, was Jesus hier sagt, ich lese weiter. Dann wird man euch ausliefern, euch quälen und töten. Die ganze Welt wird euch hassen. Weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn es soweit ist, werden viele vom Glauben abfallen. Was? Und sich gegenseitig verraten und einander hassen. Was? Zahlreiche falsche Propheten werden auftreten und viele von euch irreführen. Und weil das Böse Überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Ihr werdet von allen Völkern gehasst werden. Wer ist damit gemeint? Zu wem spricht dieses Wort?
Zu uns. Was? Und das mitten im Remels geht doch gut hier. Ihr lebt nichts davon. Was? Ich werde gequält, gehasst.
Es spricht zu uns. Wir müssen das wissen. Wir sind die Menschen, die es am meisten angeht. In vielen Nationen passiert das nämlich schon. Nur nicht in unserem Land, Gott sei Dank. Ich bin sehr froh darüber. 1. Johannes 3,13. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Das ist Geburtswehen zum Kommen Jesu. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Hiobsbotschaften sage. Der äußere Druck auf die Gemeinde Jesu wird weltweit zunehmen. Die Zeit des bequemen Christentums sind vorbei. Und immer mehr. Der äußere Druck auf die Gemeinde Jesu wird weltweit zunehmen. Das heißt in Vers 10, viele werden abfallen und werden einander verraten. Viele wer? Viele Christen. Der Druck wird zu groß, sie werden mit ihrem Glauben aufhören, um sich selbst zu retten, werden sie die Mitchristen betrügen. 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist Gottes aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abfallen werden. Das ist also ein Wehzeichen der Wiederkehr Christi innerhalb der Gemeinde Jesu. Viele falsche Propheten stehen hier, auch werden auftreten und viele Irren führen. 1. Timotheus 4,1 wieder, in der letzten Zeit werden etliche vom Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren des Teufels. Was? Etliche werden verführt durch die Lehren des Teufels. Hinter den falschen Propheten steckt eine weltweite satanische Invasion des Okkulten, des Aberglaubens und des Spiritismus. Und das steht nun als Ergebnis, 2. Korinther 4, Vers 4, so werden die Ungläubigen, die das helle Licht des Evangeliums abgelehnt haben, völlig von dem Gott dieser Welt verblendet sein, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ein weiteres Wehenzeichen, Matthäus 24, 12, Gesetzesverachtung wird Überhand nehmen. Was ist das denn? Gesetzesverachtung wird Überhand nehmen. Das ist die Gesetzlosigkeit. Es ist ein Leben, das kein Gottesgesetz mehr über sich anerkennt. Das ist Gesetzlosigkeit. Das ist ein Leben, was kein Gottesgesetz mehr über sich anerkennt. Und nicht anerkennen der Gebote Gottes heißt ganz praktisch ein Leben zu führen, in dem mein Nächster kein Recht mehr hat und der Egoismus Blüte feiert. Und wie hat jemand gesagt in der Zeitschrift Die Zeit, wir leben in der Blüte des Egoismus und des Individualismus. Genau da sind wir es. Gesetzlosigkeit zeigt sich im Gipfel des Egoismus. Und da sind wir bald auf dem Höhepunkt. Darum wird Jesus, sagt Jesus ja auch, was Überhand nimmt. Das Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit, das Nicht-Anerkennen der Gebote des Gottes, führt folgerichtig zu einem weiteren Wehezeichen, zum Erkalten der Liebe. Weil diese Liebe im Triumph des Egoismus keinen Platz hat. Die Liebe wird erkalten. Die Liebe von wem? Die Liebe von Christen. Wisst ihr, dass Jesus so darum ringt und kämpft? Lasst eure Liebe untereinander brennend sein. Richtig brennen! Jemand hat mich mal gefragt, Klaus, ich möchte mich heiligen. Ich möchte in der Heiligung vorwärts kommen. Und ich hatte so den Eindruck, dass er sagt, heiligen bedeutet, möglichst ein perfekter Mensch sein, keine Fehler mehr machen und dann zu sagen, hi Gott, gefalle ich dich? Ich habe doch schon ziemlich viel erreicht. Ne? Ich sage, das ist ein völlig falscher Begriff von Heiligen. Heiligen bedeutet, leidenschaftlich Brüder und Schwestern zu lieben. Das ist die Spitze. Das ist die Spitze des Heiligen. Wenn du sagst, ich will mich heiligen, Jesus, dann bedeutet, Herr, lass meine Liebe zu Bruder und Schwester wachsen, denn daran wird die Welt erkennen, dass du Gottes Sohn bist. Ich habe ja glaube ich, hier mal in einem Abend erzählt von der integrativen Evangelisation. Es gibt zwei Arten von Evangelisation, die konfrontative, ein Mann, ein Wort, war das früher so, Paulus zum Beispiel auf dem Old Park oder Petrus, die predigen das Evangelium. Wunderbar, ich bin auch so ein Typ. Aber es gibt die johannäische Art der Evangelisation, ich nenne das die integrative Art. Er sagt, Jesus sagt das so, in der Art und Weise, wie ihr zusammenlebt, wird die Gemeinde zu einem Magnet werden. Die Menschen werden kommen und kommen, das will ich auch haben. Darum lass die Liebe nicht erkalten. Und wenn du merkst, Mensch, ist ein bisschen kalt geworden, dann bete doch neu. Herr, füll mich neu mit deiner Liebe. Lasst eure Liebe untereinander brennend sein. Und nun komme ich zum Schluss. In Vers 13 steht folgendes, Matthäus 24, Vers 13, nachdem Jesus alles so erklärt hat, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Darf ich dich fragen, bist du gerettet? Hast du Gewissheit, Jesus ist mein Herr und Heiland, er ist für mich gestorben und auferstanden und er kommt wieder für mich und ich freue mich auch darauf, bist du gerettet? Wer wird gerettet? Der ausharrt. Ihr seid jetzt schon gerettet, hoffentlich jeder von euch, der das sagen kann. Durch euren Glauben an Jesus. Ich bin gerettet durch Gnade. Aber um gerettet zu bleiben, da gibt es keine Heilssicherheit. So einmal Jesus und dann immer Jesus und dann geht er nie mehr verloren. Es gibt solche, es gibt wohl eine Heilsgewissheit, aber keine Heilssicherheit. Um gerettet zu bleiben, sagt die Bibel, du musst bleiben bei Jesus, ausharren, altes Wort. Ihr müsst ausharren, bei Jesus bleiben und ich hoffe, Feuer und Flamme für Jesus. Mein Herr Jesus sagt immer zu mir und zu uns, bitte folgen Sie mir auffällig. Follow me please, bitte folgen Sie mir auffällig. Kommen zum Schluss. Aber ist die Frage der Jünger schon beantwortet? Diese eine Frage, was wird das Zeichen sein? Das alleinige Zeichen, dass du kommst? Und Jesus gibt die Antwort. Wir können das klar wissen. Wir brauchen nicht zu spekulieren und zu rätseln. Morgen Abend werde ich euch das Zeichen sagen. Amen.